über ihren König. Loben sollen sie seinen Namen beim Geigen, mit Tambourin und Zither sollen sie ihm spielen. Denn der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk. Er schmückt die Demütigen mit Heil. So hier heißt es, in der Gemeinde ist dieses Lob. Und in vielen Zusammenhängen in dem Alten Testament ist dieses Wort Gemeinde oder das hebräische Wort Gehal, das ist sehr oft, hat sich mit einer Versammlung, die zusammengekommen ist, um Krieg zu planen und Krieg auszuführen. Ich glaube wirklich, dass dies ein sehr wichtiges Thema ist. Ich möchte sagen, für Deutschland, bestimmt für die Gemeinde in der ganzen Welt, aber ich möchte sagen, Deutschland ist das Land, wo Gott mich gerufen hat. Ich bin in Deutschland und ich möchte auch hier sagen, dass ich eine andere Beziehung zu Deutschland habe als die meisten in diesem Raum. Weil ich bin nicht in Deutschland, weil ich hier geboren bin. Ich bin sogar gar nicht deutschen Abstammung. Ich bin irisch. Ja. Und noch schlimmer, ich bin Amerikaner. Ja. Aber ich bin in diesem Land, weil Gott mich gerufen hat. Ich bin gesandt von Gott nach Deutschland. Und so werde ich manchmal ein anderes Feingefühl haben für die deutsche Landschaft. Ich werde vielleicht Dinge sehen, die ein gebürtiger Deutscher und jemand, der in Deutschland sein ganzes Leben ist, nicht unbedingt sieht. Und ich kann euch sagen, dass seitdem ich in Deutschland bin, und das ist 50 Jahre in diesem Land, habe ich schon einiges gelernt, schon einiges beobachtet. Und wenn ich sage beobachtet, ich glaube nicht, dass das mit einem kritischen Geist ist, sondern es ist mit einem Herzen der Liebe für dieses Volk. Aber manchmal muss die Liebe Dinge gerade heraussagen. Ihr wolltet Halleluja sagen, aber ich habe vergessen. So, es ist so, dass ich vielleicht Dinge sehen kann, die ein Deutscher nicht unbedingt sehen würde. Und eine dieser Dinge ist mit dem Wort Kampf und mit dem Wort Krieg und mit dem Wort Armee. Das sind nicht beliebte Worte in dem deutschen Wortschatz. Und es gibt auch einen Grund, aber dieser Grund kann nicht eine Ausrede sein. Die Bibel, die deutsche Bibel, ist dieselbe Bibel, die ich habe, nur auf Deutsch. Gott hat nicht eine Bibel extra schreiben lassen für die Deutschen. Und wenn du die ganze Sprache der Armee aus der Bibel nehmen würdest, dann würdest du eine sehr dünne Bibel haben. Und nicht nur im Alten Testament, sondern auch im Neuen Testament ist das zu finden. Ich habe sehr oft Epheserbrief gelehrt und habe ich das ziemlich konzis gelehrt. Ich habe das in 4-5 Stunden machen können. Aber vorletztes Jahr habe ich die Gelegenheit gehabt, auf einer Online-Bibelschule, Kingdom Campus heißt das, und ich habe 30 Stunden gelehrt über den Epheserbrief. Und ich muss sagen, wenn das niemand anders geholfen hat, mir hat es dermaßen geholfen, weil ich musste wirklich langsam diesem Brief nachgehen. Und ich habe keine meiner älteren Notizen gebraucht. Ich habe alles frisch gemacht. Und ich habe dieses Buch gelernt, und es war wirklich, also für mich, sowas von belohnend. Aber das Interessante ist, als ich zu Kapitel 6 kam, und wo Paulus sagt, schließlich der wird stark in den Herrn und in der Macht seiner Stärke, und spricht dann über die ganze Waffenrüstung Gottes. Als ich das Wort schließlich gesehen habe, da bekam ich so eine Offenbarung, nämlich, dass Paulus meinte nicht mit dem Wort schließlich und übrigens, ja, oder anhangsmäßig, ja, werde ich stark in den Herrn und in der Macht seiner Stärke, sondern ich habe das so verstanden, schlussendlich, also endlich kommen wir zum Thema. So habe ich das verstanden, dass der ganze Grund, warum Paulus Epheser 1 bis 5 geschrieben hatte und die erste Hälfte von Kapitel 6, war, um zu diesem Punkt zu kommen, wo er uns aufgerufen hat, zu kämpfen. Seid ihr da?
Ja.
Sind wir immer noch Freunde?
Ja.
Ja. Seid ihr immer noch froh, dass ich da bin?
Ja.
Weil diese Dinge werden sich nicht ändern. Okay? So. Das habe ich, glaube ich, das habe ich gesehen. Dieses Wort schlussendlich. Es war, als hätte Paulus gesagt, so, daraufhin wollte ich die ganze Zeit. Und dann habe ich geguckt, so wie, was er gemacht hat in Epheser 1, wo er gesagt hat, ihr seid gesegnet worden mit allen geistgegebenen Segnungen in der Himmelswelt, in Christus Jesus. Und dann legt er das aus, wie gesegnet wir sind. Und wir sind auserwählt in ihm. Auserwählung ist ein sehr wichtiges Wort in der Bibel. Es ist nicht, dass Gott uns auserwählt hat und jemand anders verworfen hat. Sondern er hatte eigentlich uns auserwählt in Christus. Wie in Christus gehören wir zu dem auserwählten Volk Gottes. Wir sind erwählt in ihm. Jetzt gehören wir zu dem auserwählten Volk Gottes. Und Paulus macht es klar in Kapitel 3, wir haben Israel nicht ersetzt, aber wir bekommen die ganze Güte und die Verheißungen und die Bündnisse durch Jesus Christus. Wir, die wir einmal entfernt waren, sind nahegebracht worden durch das Blut Jesu. Und durch das Evangelium haben wir Anteil jetzt an die ganze Verheißungen Gottes.
Amen.
So in Kapitel 1, er legt das offen dar, was wir alles bekommen haben, dass wir überaus geliebt sind in Jesus Christus, dass Gott uns liebt, wie er Jesus liebt. Puh, da gehen die Sicherungen. Das wird sie nie verstehen. Aber wir sind genauso geliebt wie Jesus selbst. Wir sind versiegelt in ihm durch den Heiligen Geist. In dem Moment, wo du an Jesus geglaubt hast, bekamst du eine neue Stellung im Leben. Du bist in Christus jetzt. Und dann betet Paulus. Und er betet für, dass unsere Augen geöffnet werden, dass wir sehen, wie gesegnet wir eigentlich sind. Er betet für uns, dass wir sehen, was das Erbteil, welches Erbteil Gott hat in den Heiligen. Was ist die Hoffnung, seine Berufung? Was will Gott? Was
hatte Gott geplant, als er Nummer 1 uns als Menschen geschaffen hat und Nummer 2 uns als Menschen in Christus gerettet hat. Was bedeutet das? Und dann kommt der absolute Hammer, wo er betet, dass unsere Augen geöffnet werden, sodass wir sehen können, was die, und hier benutzt jedes Wort, Paulus benutzt jedes Wort, was er finden kann in der griechischen Sprache, und er sagt, dass unsere Augen geöffnet werden, dass wir sehen, die überschwängliche Größe, und dieses Wort Größe, das gefällt jungen Leuten ganz besonders, es ist das griechische Wort Mega. So, was ist die überschwängliche Menge der Kraft Gottes, die für die Glaubenden zur Verfügung steht? Dann geht er weiter und sagt, diese Kraft ist wirksam geworden in der Auferstehung und Erhöhung von Jesus Christus. Das ist eine Kraft Gottes, die immer da war, aber die ist in Gang gesetzt, in dem Moment, wo Gott Jesus von den Toten auferweckt und ihn zu seiner Rechten erhöht hat. Und er sagte, das ist die Kraft, die den Glaubenden zur Verfügung steht. Amen.
Und interessanterweise heißt es nicht Gläubige, sondern Glaubende. Natürlich ist das ideal, wenn Gläubige Glaubende sind. Aber das ist nicht immer der Fall. Und so, er betet das, dass wir das sehen, und er spricht davon in seinem Gebet, dass Jesus erhoben worden ist über jede Macht und jede Gewalt und allem, was ein Name hat. Und dann in Kapitel 2 sagt er, und auch ihr, ihr seid auch auferweckt. Ihr wart tot in euer Sünden und Vergehungen, aber Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht und euch mit Christus erhöht, so dass wir sitzen in der Himmelswelt, in Christus, genau wo er sitzt, zu Rechten Gottes, hoch überall. Aber wie gesagt, wenn du versuchst, das einzuordnen, da fliegen die Sicherungen aus. So, das ist, was er gesagt in Kapitel 2. Und dann in Kapitel 3 redet er davon, dass die Gemeinde gerufen ist, den Mächten und Gewalten in der Himmelswelt in Christus die mannigfaltige Weisheit Gottes zu verkünden. Dann in Kapitel 4 spricht er über die Wichtigkeit der Einheit, dass Gott verschiedene Gaben gegeben hat in den Leib Christi, dass wir nicht alle gleich sind, dass wir alle begabt sind, aber verschieden begabt sind. Das ist nicht nur für die sogenannte Dienstgaben, die fünffältige Gaben, sondern das ist für jeden in dem Leib Christi. Wir sind begabt von Gott, dem Vater, von dem Heiligen Geist und von dem Sohn. Und dann geht er weiter und er zeigt, wie wichtig die Einheit des Leibes ist. Und dass die ganze apostolische Absicht ist, dass wir reif werden in Christus. Dann in Kapitel 5, er zeigt die Wichtigkeit der verschiedenen Beziehungen, die wir im Leben haben. Er spricht von der Beziehung, erstens die Beziehung mit der Welt, dass wir eine andere Berufung haben als diese Welt, als das Weltsystem, was in Rebellion gegen Gott ist, was in der Finsternis gehalten wird. Wir sind ein Licht in dieser Welt. Wir haben nichts gemeinsam mit den Werken der Finsternis. Das betont er da. Und dann kommt er dann zu die ganze Sache mit Reinheit, sexuelle Reinheit ist da erwähnt. Und er sagt quasi, ihr seid zu gut für die Sünde. Sünde ist so weit unter eurer Würde. Das ist, was da zu verstehen ist. Und dann kommt er zu der Beziehung zwischen Mann und Frau. Frau und Mann. Ich finde es interessant, dass die meisten Männer lieben diese Stelle, wo es heißt, ihr Frauen ordnet euch eure Männer unter. Sie lieben diese Verse. Und fliegen über ihre eigene Verse, die eigentlich viel mehr sind als die Frau. Sie fliegen darüber und sie lernen diese Verse über die Frau auswendig. Und sie denken, dass sie berufen sind, die Frau dazu zu bringen, dass sie sich unterordnet. Und das ist nicht der Fall. Und ich habe Frauen sagen gehört, wo sie sagte, ich würde mich meinem Mann unterordnen, wenn er mich liebt, wie Christus die Gemeinde liebt. Das ist ein schöner Gedanke, aber es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Das ist nicht der Grund, sondern jeder liest seine eigene Verse. Das ist wirklich fair. Aber eins habe ich entdeckt in meinem eigenen Leben, wenn ich nicht weiß, wie die Beziehung mit Christus und der Gemeinde ist, werde ich auch nicht verstehen, die Beziehung zwischen Mann und Frau, Ehemann und Ehefrau. Die sind irgendwie so miteinander verbunden. In Epheser 5 kannst du nicht wirklich sehen, worüber Paulus in dem Moment spricht, über die Ehe oder über die Beziehung Christus und die Gemeinde. Die Antwort ist ja. Er bringt die beiden zusammen. So ist es so wichtig, dass ich als Mann verstehe, dass meine Beziehung zu meiner Frau ist ein Bild von Christus und der Gemeinde. Und Jesus ist nicht berufen, dazu zu sehen, dass wir gehorsam sind. Gehorsam ist sehr wichtig, aber es ist nicht das Zentrum der Bibel. Ohne Gehorsam kommen wir nicht sehr weit. Aber Gott wollte nie nur Gehorsam haben. Er wollte Gehorsam vom Herzen. So, dann kommen wir in Kapitel 6, in den ersten Teil, und dann sehen wir die Beziehung zwischen Vater und Kinder und Eltern. Und alles sehr wichtig. Und dann kommt das Thema Arbeit, Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Alle haben ihre eigene Berufung. Und dann kommt Vers 10 in Epheser 6, wo Paulus sagt, okay, endlich, schlussendlich werdet stark in dem Herrn und in der Macht seine Stärke. Ich bin überzeugt und ich habe in vielen Gemeinden in den letzten Jahren gesprochen und habe, diese Botschaft ist verschiedenst angekommen. Manche wollten nichts damit zu tun haben, manche haben es wirklich von Herzen aufgenommen. Aber ich bin überzeugt, dass ohne dieses Verständnis die Gemeinde als eine Armee, du kannst das Verständnis von der Gemeinde als Familie haben, du kannst das Verständnis von Gemeinde als Braut haben, du kannst das Verständnis der Gemeinde als Leib haben, als Tempel Aber wenn du nicht diese Kampfeinstellung hast, dann wird Gottes Absichten in Deutschland nicht sehr weit kommen. Seid ihr noch da? Ja, als wir angefangen haben in Wolfenbüttel damals mit Glaubenszentrum, Gott hat mich gerufen als Lobpreisleiter. Ich dachte, das war ein Fehler. Ja. Ich sah mich nicht charismatisch genug, um das zu tun. Ich bin eigentlich ein sehr ruhiger Mensch von meinem Naturell. Das glaubt mir keiner. Aber es ist wirklich wahr. Meine Frau kann das bestätigen. Ja, ich habe mich nicht gesehen als Lobpreisleiter, aber Gott hat mich gerufen und deswegen habe ich das getan. Und viele Leute am Anfang, sie haben gesagt, weil wir, die meisten von uns in Wolfenbüttel aus Amerika gekommen sind, und viele haben gesagt, das ist alles so amerikanisch. Dann habe ich gesagt, in meiner pastoralen Art, habe ich gesagt, von welchem Stadtteil in Boston kam David? So, sie haben gedacht, das ist amerikanisch, aber das ist in der Bibel. Und dann, was wirklich lustig war, ist, dass an einem Sonntag, Gott hat uns in Wolfenbüttel gestellt, zwischen zwei Fußballplätze. Und an einem Sonntagnachmittag, wir hatten jeden Sonntagnachmittag Gottesdienste gehabt, und an einem Sonntagnachmittag war der Lobpreis in Anführungsstrichen, der Lobpreis ist baden gegangen. Ja. Und in diese bedrückende Stille hörten wir von den zwei Fußballplätzen, anscheinend hat irgendjemand etwas richtig gemacht, denn es wurde gejubelt. Und dann ich, in meiner sehr sensiblen Art, habe ich gesagt, wow, so viele Amerikaner hier heute. Ja. So, das war, aber das ist wirklich, was geschehen ist in diesen Tagen. Aber das Wort Gemeinde, was hier in Psalm 149 kommt, Gemeinde, Gehal, das hebräische Wort, das bedeutet eine Versammlung, um Krieg zu planen und durchzuführen. Und der andere Gebrauch von diesem Wort in dem Alten Testament ist, wo das Volk versammelt ist, um zu richten, um Gericht vollzuziehen. Und das ist eigentlich, was die griechische Bedeutung von Ekklesia ist. Es ist eine Gemeinde, eine Versammlung, zusammengerufen, um Entscheidungen zu treffen. Und was wir sehen in Psalm 149 ist, dass dies geschieht in dem Lobpreis des Volkes Gottes. Das ist Gottes Idee. Und so gibt es dieses Halleluja, und das ist, wie ihr wisst, buchstäblich Hallel dem Herrn. Halleluja. Und Hallel ist Hebräisch für die Post geht ab. Das ist, wo es wirklich losgeht. Wo das Volk Gottes, wenn du wissen willst, wie man den Herrn preisen soll, dann geh zu einer jüdischen Hochzeit. Dann siehst du ein Halal. Dann siehst du, was da ist. Hier heißt es Jubel, Jauchzen, Feiern mit Tanzen und Instrumente. Diese Freude ist gezielt. Yahweh ist der König. Und das ist interessant, weil das ist das Hauptthema in den Psalmen, dass Jahwe der König ist. Das ist auch das erste Mal, wo das Wort Evangelium benutzt wird in dem Alten Testament, in Jesaja 5, 52, wo er sagt, dass Gott der König ist, euer Gott herrscht. Paulus zitiert diese Stelle in Römer 10 und statt dessen, dass er sagt, euer Gott regiert, sagt er, Jesus ist der Herr. Das ist das Evangelium. Jesus ist der Herr. Und so hier heißt es, singt dem Herrn ein neues Lied. Singt dem Herrn ein neues Lied. Und wir werden später sehen, was das Resultat ist von diesem neuen Lied, dass Mächten und Gewalten gebunden werden und wir Gericht auf unsichtbaren Mächten vollziehen. Aber unser Fokus ist nicht auf den Feind. Und das ist sehr wichtig. Vor einigen Jahren habe ich eine Schulung für Lobpreisleiter gemacht und es hieß Crown Him. Und ich habe mit einem Leiter von einem Gebetshaus gesprochen und er teilte mit mir seine Sorge, dass wir wieder konzentrieren auf den Teufel. Und ich habe ihm gesagt, den Teufel gibt es auf jeden Fall. Aber das ist nie unser Fokus gewesen und das wird auch nie werden. Unser Fokus und der Fokus in Psalm 149 ist Gott. Wir sind nicht fokussiert auf den Feind, sondern auf Gott. Hier, lobe den Herrn, singet dem Herrn, sein Lob in der Gehal. Israel, freue sich seines Schöpfers, die Kinder Zions sollen frohlocken über ihren König. Loben sollen sie seinen Namen, ihm Psalmen singen, jubeln in Herrlichkeit, jauchzen auf ihre Lager. Und diese intensive, feierliche Betonung auf Gott erzeugt das, was in diesem Psalm genannt wird, den hohen Lobpreis. Das ist, wo wir zu der zweiten Hälfte von diesem Vers kommen, wo es heißt, Lobpreiserhebungen Gottes seien in ihre Kehle und ein zweischneidiges Schwert in ihre Hand, um Rache zu üben an den Nationen, Bestrafungen an den Völkerschaften, ihre Könige zu binden mit Ketten und ihre Edlen mit eisernen Fesseln, um an ihnen auszuüben das geschriebene Gericht, das ist die Ehre aller seiner Diener, die vom Glauben an Gott geprägt sind. Lobe den Herrn. Das ist die Betonung. Und dieser Lobpreis, dieser hohe Lobpreis ist buchstäblich Lobpreiserhebungen. Lobpreiserhebungen, das ist Lobpreis, der durchbricht. Das ist Lobpreis, der hochgeht. Das ist Lobpreis, der auf eine neue Ebene kommt. Und das ist mein Ziel in diesen zwei Tagen, dass wir in unserem Lobpreis auf eine neue Ebene kommen. Egal wie hoch wir gewesen sind, dass unsere Lobpreis auf eine neue Ebene kommt. Und für mich ist das sehr interessant, dass es hier heißt, der Lobpreis Gottes, diese Lobpreiserhebungen wird in ihre Kehle sein. Das ist nicht gut singen. Man soll nicht singen mit der Kehle. Aber hier ist die Sache. Die Betonung hier ist nicht auf schönes Singen. Es geht hier nicht um eine schöne Stimme. Ich habe nichts dagegen, eine schöne Stimme zu haben. Aber hier geht es nicht um eine schöne Stimme. Hier geht es nicht um alles musikalisch richtig zu machen. sondern hier geht es darum, dass wir den Herrn feiern, dass wir Leidenschaft singen. Und dieses leidenschaftliche Singen wird ein zweischneidiges Schwert in unserer Hand, unsichtbare Mächte zu binden und das Gericht über den Feind auszuführen. Und das ist eine Ehre für die, die vom Glauben an Gott geprägt sind. Manche Übersetzungen heißt es, das ist eine Ehre für die Frommen. Also wenn du eine Definition von Frommsein hier haben willst, die Post geht ab. Fromm ist nicht so zu machen, als würdest du in Zitronensaft getauft worden, sondern fromm ist wirklich von deinem Glauben an Gott geprägt zu sein. Es ist, dass dein Glaube eine Rolle spielt in jedem Bereich unseres Lebens. Halleluja. So Lobpreis ist tatsächlich Glaube in die Tat umgesetzt. Und das wollen wir heute Abend tun. Wir wollen vor Gott kommen. Das ist nicht ein Konzert, das wisst ihr. Das ist wirklich die Gemeinde Jesu zusammenzubringen, versammeln und seinen Namen zu erheben. Halleluja. und wir wollen ihn erheben. Und ich möchte